SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters. Hallo. Ich habe SWR1 Leute-Gast Dennis Gastmann schon als Reiseschriftsteller vorgestellt. Du bist auch Filmemacher, du bezeichnest dich selber als Grenzgänger. Wenn ich sage, und ich greife jetzt wirklich ganz oben ins Regal, du bist so nach Menschen wie Kolumbus, Magellan, Marco Polo eine Art Wiederentdecker. Nimmst du das an? Also ich meine damit, dass du uns so die Schönheit und die Bedeutung von Plätzen und Orten nochmal zeigst, die die allermeisten eigentlich schon kennen sollten.
Also mir gefällt die Reihe, danke für das Kompliment. Ja, mein Beruf besteht daraus, die Welt immer wieder neu und anders zu entdecken und eben mehr zu liefern als die Sonnenuntergänge, als das schöne Wetter, als das, was ich irgendwo, wo ich irgendwo mal gut oder schlecht gegessen habe, sondern eben die Geschichten dahinter und das, was die Welt so bewegt, was uns berührt.
Du machst das ja auch schon eine ganze Weile, dass du unterwegs bist und immer wieder losziehst, berichtest auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Was ist denn so dein grundsätzlicher Motor dafür? Ist es die pure Neugier?
Ja, es ist, glaube ich, so eine pathologische Neugier, würde ich sagen, die ich stillen muss, die ich schon im Kindheitsalter hatte. Also was ist da drin, wie funktioniert das und warum ist das überhaupt? Und diese Fragen quälen mich seither und treiben mich seither. Das heißt, ich muss immer wieder raus. Ich muss erkunden, entdecken und dann Geschichten erzählen, sei es über, wie ist es reich zu sein, sei es über die letzten weißen Flecken der Erde sozusagen oder sei es wie jetzt der alte Traum des Orient Express von Paris nach Istanbul in einem Europa, das so zu zerbrechen scheint. Also was verbindet, was trennt uns und wie fühlt sich das für mich an und für die Menschen vor allem, die ich dort treffe?
Du sitzt mir aber jetzt nicht gegenüber schon total hibbelig auf dem Stuhl, weil du schon gleich wieder losziehen möchtest. Gibt dir jede Reise auch was für deinen Alltag, den du ja auch durchaus hast?
Ich bin auch von keiner Reise dümmer nach Hause gekommen. Ich denke jetzt gerade an Erik, den ich getroffen habe, den habe ich auch im Buch skizziert, als die Gleise endeten irgendwo in Bulgarien und wir mit einem bulgarischen Bus fuhren in die Türkei hinein. Erik, der eine ähnliche Route machte, der ein anderes Ziel hatte. Und der aber ganz anders reiste als ich, also der ganz planvoll war, der mit 7 Währungen im Gepäck reiste, der hatte sich für jedes Land sozusagen die passende Währung herausgesucht und hatte eine ganz andere Einstellung zum Reisen als ich. Ich fragte ihn, was hast du denn so erlebt? Er meinte, bisher noch nichts. Ich musste da vorne mal auf die Toilette. Da fehlte mir so 20, ich weiß nicht, ob Cent waren oder Dinar, was auch immer. Aber jemand hat mir das geliehen. Also es ging alles gut. Und er fragte mich, was hast du denn so erlebt? Ich meinte, ach, nichts eigentlich, ja. Ist auch nichts passiert. Also der hat mich auf eine Weise sehr inspiriert, weil sein Reisen bestand daraus, mal zu überlegen, was passiert, wenn Plan scheitert. Mhm. Und mein Reisen ist bisweilen sehr getrieben, es ist ein sehr offenes Treiben lassen, manchmal auch sehr chaotisch. Also von ihm und von vielen anderen habe ich gelernt.
Das heißt, du planst deine Reisen nicht unbedingt im Detail?
Doch, ich plane sie. Ich plane sie vor, so deutsch bin ich dann doch, dass ich denke, okay, mit diesen 1-2 Stationen kannst du eine Geschichte erzählen. Aber ich merke, wenn du jetzt, nehmen wir Paris, wenn du das zu sehr vorplanst, was mache ich an Tag 1, Tag 2, dann hast du keinen Raum mehr für den Zufall, dass du irgendwo mal hineingerätst auf diese Modenschau, dass du entdeckst, wie es mir passiert ist. Das ist eine ukrainische Veranstaltung, eine osteuropäische, wo viele Ukrainer, Ukrainerinnen im Raum sind und plötzlich kommt ein ukrainisches Mädchen über den Laufsteg auf mich zu, angezogen wie eine Puppe, einerseits bizarr, also in einem rosa Rüschenkleid und andererseits ganz berührend, weil dieses Mädchen entgegen dieser Coolness der Mode nicht so kalt in die Kamera, in meine Kamera blickt, sondern plötzlich lächelt. Und dieses Lächeln ging durch den ganzen Raum. Und das war der Moment, ein elektrischer Moment, wo ich merkte, das ist deine Geschichte. Und das ist das, was dir auch sagt, diese Reise ist mehr als nur ein lustiges Trippen von Paris nach Istanbul. Das hat tatsächlich eine gewisse Bedeutung und die gilt es zu erkunden.
Deine erste Reise, wenn ich mich richtig informiert habe, deine allererste Reise als Kind ging nach Borkum. Ist das so?
Ja, möglicherweise. Ich habe auch mal in einer Geschichte mich daran erinnert. Das war eine Mutter-Kind-Kur.
Hat die dir was gegeben? Also war das ein Auslöser generell für dein Leben dann später?
Ich habe bis heute Albträume davon. Ich träume immer wieder, dass wir in diesem christlichen Heim sind irgendwo und unter sehr strengen Regeln dort uns erholen sollten, was sogar mir als Kind schon und damals auch meiner sehr tapferen, mutigen und auch streitbaren Mutter missfiel. Ich weiß noch, dass wir da, dass sie für all die Kinder, die dort waren, ein Karnevalsfest Fasching organisieren wollte. Und dieser Heimleiter erklärte ihr dann, das sei ein heidnisches Fest. Und das wird hier nicht gefeiert, das entspricht nicht den Regeln und der Moral der Kirche. Sie hat es dann eben doch durchgezogen gegen all den Ärger und zur Freude all der Kleinen und meiner Freude auch. In meiner Erinnerung sitzen wir dann danach bei diesem Heimleiter und lassen dann seine Litaneien über uns ergehen. Also natürlich war das eine tolle Reise. Natürlich habe ich Bilder vom Strand, von einem Leuchtturm im Kopf und gleichzeitig eben diese tiefere Geschichte. Ich glaube, das ist etwas, was dann bis heute meine Geschichten und mich prägt.
Du hast wahrscheinlich dann danach die positiven Geschichten, die schöneren gesucht.
Ich hoffe es.
Einmal durch Europa ist SWR1 Leutegast Dennis Gastmann gereist und erzählt davon in seinem Buch Orient Express. 5000 Kilometer, 18 Städte in 8 Wochen. Gab es so den einen Auslöser, dass du gesagt hast, ich plane oder ich baue mir genau diese Reise zusammen?
Ich denke, einerseits der Traum, dieser Mythos des Orient Express, dieser europäische Traum, von Ost nach West, West nach Ost reisen zu können, ohne Grenzen. Und andererseits eine gewisse Dringlichkeit, also eine Sorge, die mich umtrieb, dieses Gefühl, Selenskyj war gerade im Weißen Haus und wurde darunter geputzt, weil er keinen Anzug trug, dass hier irgendwas zerbricht, zu Ende geht, alles streitet, überall brechen Krisen und Kriege aus. Vielleicht kannst du Europa nochmal erleben, gerade jetzt, vielleicht ist das die letzte Chance, den Kontinent nochmal zu genießen. Und wo ginge das besser als im Orient Express?
Genau, und was so klingt nach dem legendären, geschichtsreichen Zug, war es dann aber nicht.
Das wurde es nicht. Also ich hatte große Lust den Orient Express gibt es nicht mehr, den alten Zug, der ist in den 70ern das Original eingestellt worden. Aber es gibt einen Nostalgie-Express, einen neu aufgelegten Luxuszug mit roten Teppichen, weißen Handschuhen, mit Butler-Service rund um die Uhr, mit einer Champagner-Flatrate und es wird unheimlich viel flambiert an Bord. Es muss ein großes Vergnügen sein, ich erkundigte mich dann in London, also nach den Preisen. Und man wollte mir die Gnade erweisen, dort mitzureisen von Paris nach Venedig, 22 Stunden für 9.000 Euro.
Yeah.
Also, 9.000 Euro für eine Nacht und zwar nicht in der Suite, sondern in einem Etagenbett, in der sogenannten Historic Cabin mit Klo auf dem Gang. Und ich fand es reizvoll. Die Idee war sehr verführerisch. Ich dachte mir, ja, also was ist das für eine geile Geschichte? Du reist los und verfeuerst dein komplettes Geld, dein ganzes Reisebudget, alles, was du hast in der ersten Nacht und schläfst dann deinen Champagnerrausch bei den Tauben auf dem Markusplatz aus. Am Ende, irgendwann hat es Klick gemacht, die Vernunft setzte ein und ich habe überlegt, na du, worum geht's auf dieser Reise? Also geht's dir um Champagner oder geht's dir um mehr? Geht's dir um Europa? Geht's dir um die Menschen? Und kann man das Geld nicht besser verjubeln? Ich glaube, am Ende hat niemand so lang von Paris nach Istanbul gebraucht, 2 Monate. Und ich bin dann einfach Zug um Zug gefahren. Also TGV, der Frecciarossa, von ungarischen Zügen bis hin zur türkischen Straßenbahn in Istanbul. Eben mit den Leuten, die nicht auf Gästelisten stehen.
Was deutlich abenteuerreicher klingt. Ich habe einen Satz aufgeschnappt, den du eingesammelt hast. Das Leben ist schön, weil es schwierig ist. Was steckt da drin und wie oft ist dir das tatsächlich so auf dem ganzen Trip begegnet?
Schlüsselsatz auf meiner Reise. Erzählte mir ein Antifaschist im italienischen Triest. Triest, das Kaffeehaus am Meer, so wird es oft beschrieben, die alte Habsburgstadt. Traumhaft schön von außen, innerlich voller Bruchlinien. Es gibt dort eine lange Tradition, ist das völlig falsche Wort, aber eine Geschichte von Menschen, die dort im Karstgebirge in die Schluchten, in die Felsspalten geschleudert wurden, von Linken, von Rechten, von manchmal auch Bauern, wurde mir erklärt, die um eine gestohlene Kuh stritten. Und dieser Mensch, Fabio Vallon, sagte mir irgendwann, als ich sagte, das ist alles so kompliziert. Er sagte, ja, aber das ist das Leben. Das Leben ist schön, weil es so schwierig ist. Wir redeten damals über den Bürgermeister, den ich dann später getroffen habe, Signore di Piazza, der sich dort Bürgermeister der Welt nennt, weil so viele Kulturen in Triest zusammenkommen und seine Stadt mit großer Härte führt. Früher ein Mann der Mitte war und heute eher ein Mann der Rechten. Der Antifaschist sagte mir, ja, sie ist kein Faschist, aber der hat sich in die Faschisten verliebt, so wie viele Menschen in diesen Zeiten. Und der führte mich dann mit großem Charme durch seine Stadt. Und gleichzeitig musst du aber beachten, das ist der gleiche, der auch Burkini verbietet an den Stränden und sehr hart gegen Geflüchtete vorgeht, die über die Balkanroute kommt. Dieser Satz begleitete mich und ich würde ihn dann auf Europa beziehen. Europa ist schön, weil es schwierig ist, weil wir streiten, weil die Dinge eben nicht schwarz und weiß sind, weil dieser Bürgermeister sich in die Faschisten verliebt hat, weil der gleichzeitig unheimlich unterhaltsam und witzig sein kann und auf der anderen Seite du ihm nicht auf den Leim gehen darfst. Ich habe ihn dann irgendwann gefragt, wir waren am Märchenschloss Miramare, er wollte nicht im Rathaus interviewt werden. Er sagte gleich, Carlo, fahr den Wagen vor. Und wir landeten in einer Limousine. Er fuhr dann direkt vors Schloss, alle Menschen müssen laufen. Er fuhr vors Schloss. Ich sagte, Herr Bürgermeister, wenn Sie hier so flanieren, fühlen Sie sich dann manchmal vor dem Schloss wie ein König. Und er regte sich auf, so, nein, nicht wie ein König, Imperatore, wie ein Kaiser. Also er machte das Ganze noch größer, sein Ziehsohn Berlusconis. Und auf eine Weise mochte ich ihn und auf die andere Weise war ich echt erschüttert von diesem Menschen. In meinen Büchern und auch in diesem Buch Orient Express, ein Abenteuer, will ich das nicht vorkauen. Ich will das nicht erklären. Ich spreche nicht aus, wie ich über ihn denke. Ich stelle diese Szenen dar, bewusst und nicht mehr. Das Publikum darf sich und soll sich gerne eine Meinung bilden. Und da ist vieles möglich.
Dennis Gastmann ist unser Gast in SWR1 Leute mit seinem Buch Orient Express. Du hast schon eben deutlich gemacht, das Original war es nicht, weil für eine Nacht alleine schon zu teuer. Das heißt, du bist viel auf der Schiene unterwegs gewesen, aber eben nicht nur, sondern du hast auch schon wie heißt es dann, Schienenersatzverkehr angesprochen im Bus oder sonst irgendwie sowas. Hattest du einen Zeitplan, den du wie eingehalten hast, oder hast du dich treiben lassen und auch jede Verspätung in Kauf genommen oder kannst dann gar nicht
Verspätung kommen? Ja, inwieweit kann man überhaupt von einem Zeitplan sprechen, wenn man auf Schienen unterwegs ist? Also wir Deutschen, die sind da ja sehr sorgengeplagt. Ich kann aber beruhigen, diese Sorge, dass man in Gottes Hand weilt, dass nur das Schicksal entscheidet, wenn du im Waggon bist, hebt sich hinter der Grenze schnell auf. Also im Frecciarossa, in so einem tollen, glänzenden, roten Zug, wenn dann sogar ein silbernes Wägelchen durch den Wagen rollt, jemand dir eine Tüte Chips und ein Wasser hinlegt, dann kann man plötzlich aus dem Fenster schauen und die Landschaft genießen. Allerdings hat es geregnet, als ich das erste Mal nach Venedig eingerollt bin. Es gibt immer Dinge, die dich umplanen lassen. Der Taxifahrer in Belgrad, den ich bemüht habe, um zum Tito-Mausoleum zu fahren, der mit mir erstmal die große Hafenrundfahrt machte durch die Stadt. Am Ende sprang dann kurz vor dem Museum das Taxameter von 500 Dinar auf 5000. Ich glaube, umgerechnet ungefähr 50 Euro. Ich regte mich auf und er sagte nur ganz lässig, Belgrad ist ein Dschungel, du hast ein wildes Taxi genommen, also selber schuld. Ja. Das sind halt so Dinge, die es eben auch ausmachen, wenn du aus deinem Planungsraster herauskommst, dich in dem Moment vielleicht fürchterlich aufregst, aber dann einfach was zu erzählen hast. Das heißt, ich will diesen Reisen nicht tot planen, ich will erleben.
Du hast eben schon erzählt, die große Kamera hattest du mit dabei, mit einem großen Objektiv, bei dem du auf der Fashion Week gleich für den Superprofi gehalten wurdest. Was hast du sonst dabei? Blatt und Stift, Diktiergerät, Kamera, Mikrofon, weil du willst ja nachher von deiner Geschichte auf unterschiedlichste Art und Weise auch erzählen.
Ja, all das, aber am Ende muss ich mich entscheiden, machst du einen Film, willst du daraus einen Podcast produzieren oder, und das ist ja meine Aufgabe, möchtest du ein Buch schreiben, willst du über den Orient Express schreiben, deinen ganz persönlichen Orient Express. Und ich merke, wenn ich versuche, all das gleichzeitig zu bedienen, dann steige ich nicht tief genug ein. Also das Schreiben ist meins und oft ist es so, dass ich mir Dinge einspreche, du hast ja inzwischen alles im Handy drin, also einfach Sprachnotizen, manchmal auch sehr lange Sprachnotizen hinterlasse, wenn ich beispielsweise einen Oligarchen besucht habe in Bratislava, der mir sein Militärmuseum, seinen Tigerzoo und sein französisches Schloss zeigte mit seiner Dinosaurier-Ausstellung im Wintergarten.
Na klar.
Dann kann ich, während ich da bin, mir nichts aufschreiben oder mit ihm ein lustiges Interview vor der Kamera führen. Dann muss ich das im Kopf behalten und in der Nacht, bevor ich schlafen gehe, spreche ich mir eine Stunde lang ein, erzähle mir die Geschichte selbst, einfach nur, um nicht zu vergessen, was ich gesehen und vor allem, was ich gefühlt habe, als wir durch die syrische, die römische, die etruskische Ausstellung gegangen sind und er sagte, du kannst dir das alles fotografieren, ich habe nichts geklaut. Und ich so meine Zweifel hatte an der Geschichte, eben dieses Gefühl, verfüttert er mich jetzt an seine Löwen oder nicht? Das ist etwas, was am Ende verloren geht, wenn ich es nicht festhalte. Dieses unmittelbare Schreiben kann ich erst mit Abstand, wenn ich weiß, was mir diese Geschichte sagen will.
Schlägt man dein Buch auf, ist mir zumindest gleich aufgefallen, die Widmung an deinen Sohn, en voiture, was ist es, auf ins Auto, die Fahrt beginnt oder wie übersetzt man es am besten?
Voiture ist das Auto, aber auch der Waggon, also die Fahrt beginnt, alle einsteigen bitte, das ist der klassische Ruf des Orient Express, der Schaffner des Orient Express immer gewesen und ich will meinem Sohn einfach damit sagen, geh raus ins Abenteuer und erleb die Welt ohne Pathos, ohne zu schreiben, für meinen Sohn möge er die Abenteuer, die da draußen lauern, genauso leuchtend. Das bin ich eben nicht. Sondern nur kleine verschmitzte Äußerungen, die man versteht oder auch nicht und sich vielleicht freut oder wundert.
Von dieser Tour Paris bis Istanbul, gibt es das eine Geräusch, gibt es den einen Geruch, der sich irgendwie bei dir fest abgelegt hat, sozusagen?
Es ist einerseits dieses Glucksen der Kanäle in Venedig, würde ich sagen, wo ich in die absolute Stille gekommen bin. Ich war das erste Mal in Venedig. Es gibt ja eine große Tradition des Niederschreibens der Stadt in Büchern. Und ich habe mich wahnsinnig verliebt. Ich hatte so meinen eigenen kleinen, total versteckten Palazzo, der mich so richtig hat runterkommen lassen und später von einer Gondoliera, also einer Frau, die sich da gegen diese Männermafia auf dem Wasser durchsetzte, das Rudern gelernt, dieses Rudern über die Kanäle. Das ist das eine. Und wenn es um Gerüche geht, sind es einerseits die guten, also die Speisen in beneidenswerten Städten wie Budapest, wie Triest, wo es ganz normal ist, dass ich auf einem Teller neben Pasta auch Knödel finden, so wie die Kultur sich vermischt. Und dann die Unguten, wenn ich in einem bulgarischen Armenviertel war und du durch alles Menschliche und Unmenschliche wartest, was dort auf dem Boden ist. Mitten in der Europäischen Union fand ich solche Zustände vor und Straßenkinder nackt, die kaum Zähne, ein Buckel auf dem Rücken, die um Wasser, die um Speisen, die um Geld bettelten. Also direkt in der Nachbarschaft. Ich hatte das in Afrika erlebt, ich hatte es in Südamerika, in Indien. Aber ehrlich gesagt, so elend, selten. Und das hat mich total überrascht, das so nah zu erleben.
Es gab die Mama, die Nonna, die SWR1-Leutegast Dennis Gastmann auf seiner Tour von Paris nach Istanbul in Italien umsorgt hat, wie ihren eigenen Sohn, ein kleines ukrainisches Mädchen auf der Fashion Week in Paris, hast du schon angesprochen, den politisch rechten Bürgermeister von Triest oder den stinkereichen Mann in Bratislava. Die eine Begegnung gibt's die nicht wahrscheinlich, ne? Sondern das lebt halt von ganz vielen.
Naja, also dieser Oligarch in Bratislava oder irgendwo in der Gegend, wer weiß, wo wir da gelandet sind, die war schon besonders. Soro, jemand, den ich 10 Jahre zuvor mal in der Südsee kennengelernt hatte, auf einer kleinen Insel, der sagte, wenn wir das hier überleben, wir waren damals auf einem Dampfer oder nicht auf einem Dampfer, auf einem Schiff auf hoher See unterwegs zu einer kleinen Insel, dann musst du mich auf meinem Schloss besuchen in der Nähe von Bratislava. Dann zeige ich dir meine Katzen, meinte er. Und mit den Katzen meinte er seine Tiger und Löwen. Er hat mich dann wirklich abgeholt. Also wir haben dann nochmal geschrieben. Er war immer sehr kurz angebunden. Ich habe mich gefragt, kommt er wirklich? Und dann kam er. Sehr, sehr freundlich. Sehr freundlich. Er zeigte mir dann irgendwann, wir redeten erst so über den Krieg, über Reisen. Er ist ein Mann, der überall auf der Welt, überall war, selbst in den entlegensten Gegenden. So eine Art Indiana Jones, sein Militärmuseum, wo er eine MiG hat, wo er seine Panzer hat. Und ich sagte so, woher hast du das alles? Und er sagte, Internet, Internet, da kriegst du alles. Und ich meine, ja, ah, ja klar, natürlich, aus dem Internet. Dann zeigte er mir danach sein Zoo und den Malkia-Park, der sehr empfehlenswert ist. Er ist sehr spektakulär. Sora hatte früher seine Tiger und Löwen einfach in seinem Garten. Das ist jetzt per Gesetz nicht mehr möglich. Deswegen hat er ein Zoo aufgemacht, hat er gesagt. Und auch die Katzen, die Kätzchen und Raubkatzen vor allem seiner Millionärs- und Milliardärsfreunde, seiner Oligarchenfreundschaften sind jetzt auch in diesem Zoo. Das war so eine Melange aus wirklich nett hier und andererseits, wann verfüttert er mich an seine Tiere?
Wie schwer fällt es dir dann da halt auch so in dem Moment ruhig zu bleiben, um nicht irgendwie, weiß ich nicht, nervös zu wirken, weil du möchtest ja aus dieser Situation auch irgendwie wieder rauskommen.
Ich hatte mir bei einem Waffenhändler in Wien ein Messer besorgt, ein Messerchen, so ein Klappmesser, weil die Passagiere des Orient Express früher, denen wurde geraten, auf den ersten Reisen sich in Wien für die gefährliche Fahrt über den Balkan zu bewaffnen, die ach so gefährliche. Also ich fühlte mich aber total blöd mit meinem Messerchen, während Zorro mich ermutigte, einen Löwen zu streichen, was ich dann auch tat. Und das Panzer, also was machst du da? Ich kann trennen zwischen mir persönlich und dieser vielleicht Figur, diesem Reisereporter, diesem neugierigen Typen, der erstmal guckt, der nicht verurteilt, der nur staunt und Fragen stellt. Und ich kann dann auch große Sympathien für so einen Mann und dessen Familie entwickeln. Sein Sohn war dabei, seine Frau dabei, alles sehr charmant. Und ich kann mich aber gleichzeitig nach einer Weile wieder zurückziehen und dann nachdenken, naja, wenn ich alles richtig übersetzt habe, dann war Zorro ein paar Monate in Untersuchungshaft. Dann hat er wegen Korruption Probleme gehabt. Also er soll geschmuggelt haben, er soll angeblich versucht haben, Richter zu bestechen. Und dieser Mann setzt sich gleichzeitig gegen die Korruption in seinem Land ein und möglicherweise hat er Ambitionen, Staatspräsident zu sein. Also ich kann das beiseite schieben für eine Weile. Im Fokus dieser Geschichte, weil er ist ja ein Archetyp, er beschreibt vieles, was wir in Europa erleben, an Sinnigen und Unsinnigen und an dem, was uns so reizt und gleichzeitig so zwiespältig wirkt, am Wahnsinn dieser Zeit. Und dann kann ich die Angst erstmal beiseite schieben, die kommt danach, die schießt dann wieder ein. Also wenn ich dann im Hotel bin und mir das selbst diktiere, was ich da erlebt habe, merke ich, was das vielleicht für eine Gratwanderung war. Zorro hat mir am Ende dieser Begegnung eine Goldmünze geschenkt, einen Sollar, eine mit seinem Konterfei drauf, echtes Gold. Das fand er witzig, das wollte er mir geben mit dem Hinweis, schreib was Schönes über meinen Zoo, erzähl den Leuten da draußen. Ich konnte das nicht annehmen als Journalist, ich konnte es aber auch nicht ablehnen, weil wer weiß, was dann passiert wäre. Also habe ich das mitgenommen und ins Buch geschrieben und wer weiß, was ich damit irgendwann mal mache. Er sagt, du kannst nichts damit machen, du kannst es nur einschmelzen, es hat keinen Wert. Aber das sagte mir diese Münze so viel über ihn, über die Zeit, über die Bruchlinien Europas. Das ist eben das, was ich feststellte, es ist ein Buch zum Träumen, zum Reisen, zum Wegträumen, aber auch zum Wachwerden, zum Merken, Moment, was passiert hier gerade? Was zerbricht hier und was verändert sich einfach? Was ist heute möglich, was vor 10 Jahren undenkbar wäre? Also dieses offene Geschenk an einen Journalisten. Und ein Journalist gleichzeitig, das muss ich auch sagen, der sich mit einem Oligarchen besäuft am Ende seiner Reise. Ich hatte ihm Franzbrötchen Wein aus Hamburg mitgebracht, um einfach auch was zu schenken. Und wir haben den dann getrunken. Und er meinte, stärk dich, weil die Führung durch mein Haus dauert 2 Stunden. Also da kommen zwei Seiten moralisch Fragwürdiges zusammen auf einer guten Ebene und vielleicht auch auf einer fragwürdigen. Und das reizt mich aber einfach so sehr. Ich versuche das so zu schreiben am Ende, dass ich meine Leser, meine Leserinnen mitnehme und sie sich darüber selbst das Bild machen.
Einmal Europa erfahren. Das hat Dennis Gastmann gemacht. SWR1 Leute geht weiter mit dem Reiseschriftsteller von Paris nach Istanbul. Orient Express heißt dein aktuelles Buch. Was hast du über den aktuellen Zustand Europas gelernt? Erfahren. Wie geht's uns?
Ja, das wäre das andere Buch gewesen. Ich auf dem Cover und dann mein Europa, genau, die Bilanz.
Meine Europa-Bilanz.
Ich Ich habe schnell gemerkt, dass diese Reise mehr ist, als nur ein Typ reist mit Zügen von Paris nach Istanbul und nennt es Orient Express. Also ich kam nach Mailand, kam aus dem Bahnhof heraus und direkt in eine Menschenmenge hinein, vor allem Frauen. Es war der Tag der Frauen, die protestierten gegen Meloni, die eine große Karikatur ihrer Ministerpräsidentin durch die Stadt trugen mit einem purpurfarbenen Schlüpfer über dem Gesicht als Symbol der Frauenbewegung und des gewisse Dinge nicht aussprechen dürfen. Meloni, die das Idealbild der italienischen Familie, Frau zu Hause, der Mann kommt geplagt von der Arbeit zurück und wird von Frau und Bambini verwöhnt, verurteilten, die gleichzeitig für alle möglichen Minderheiten, für Behinderte, für Gehandicapte, für alle Eingeschränkte protestierten, die Fahnen wehten. Und das passierte mir immer wieder auf der Reise in Sofia, wo sie gegen den Euro protestierten. Und in Slowenien, wo ich den Klimawandel hautnah im Wald erlebte und mir zeigte, von Zweien, die einen Wald geerbt haben, was wir hier machen, ist eigentlich palliativ. Also wir können den Wald nicht retten, wir sind ein kleines Land. Das werden wir irgendwann Pinien hier anpflanzen, weil alles andere liegt nicht in unserer Macht. Es wird einfach immer trockener. Und auf der anderen Seite, neben all diesen Schwierigkeiten und neben all diesen Problemen und Krisen habe ich die Schönheiten schätzen gelernt, die Charaktere, die Studierenden, die ihr Leben riskieren in Belgrad und dort gegen Korruption, gegen den Präsidenten protestieren, die überfahren werden, die einfach so verschwinden, aber die immer wieder da sind und das jetzt über ein Jahr schon durchhalten und für Veränderungen kämpfen mit allem, was sie haben. Oder auch ein ganz anderer Zugang zur Religion, als ich in Salzburg in einer wirklich ja sehr schönen, aber manchmal unerträglich schönen, touristisch verdorbenen Mozartstadt flaniert habe und gleichzeitig logierte auf dem Mönchsberg in einem Kloster bei den Palutinern, die so offen waren, dass es ihnen herzlich wurscht war, ob ich jetzt getauft bin oder nicht. Ich bin es nicht. Und welche Ansichten ich habe zu Männlein, Weiblein und anderen Geschlechtern, sondern einfach ihre Tür öffneten und überhaupt nicht missionarisch unterwegs waren. Also mich beeindruckten immer wieder diese Menschen, diese Kraft, dieser Mut und diese Tiefe, die dieser Kontinent erreicht. Und ich habe mich ehrlich gesagt selten so europäisch geführt. Wenn man 8 Wochen Stadt für Stadt durchreist durch unseren Kontinent, merkst du, wie illustrer der ist, wie wirr er manchmal ist, wie kaffeetrunken und barock und verschroben und wie sehr wir ihn dafür manchmal verfluchen, aber auch lieben. Also wir haben halt Geschichten zu erzählen.
Dann kriegst du ja auch mit, so wie du es machst, die Spanne ist ja sehr weit, wie unterschiedlich die Menschen in dem einen oder im anderen Land auch damit umgehen, mit den Veränderungen, die wir gerade alle erleben, mit der Stimmung halt, die wir vielleicht auch ähnlich von einem Land zum anderen haben. Sind wir in Deutschland dazu, was ist es dann, unlocker?
Ja, wir neigen ja zu Untergangsszenarien in einem stinkreichen, wunderbar funktionierenden Land. Und wenn ein Kind geboren wird, dann heißt es, oder auch noch schlimmer, 2 Zwillinge, oh, jetzt ist das Leben aber vorbei, jetzt könnt ihr niemals wieder raus. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens, während du über die Grenzen reist, dann heißt es, ein Kind, was für eine Freude, ein zweites, Gott hat dir ein zweites Kind geschenkt. Also wir neigen dazu, die Welt bisweilen etwas negativer zu sehen, gerade unser Land, als es eigentlich ist. Und das fand ich das Schöne, dass sich gerade dieser Blickwinkel so öffnet, wenn du dann reist. Und ich bin nicht naiv. Ich meine, auch für mich als Journalisten ändert sich viel. Ich habe mich nicht überall als Journalist erkennen gegeben. Schon gar nicht in Ungarn beispielsweise, auch nicht in Serbien, nicht in der Türkei. Und gleichzeitig habe ich in Ungarn eine Party im Thermalbad, im Szecheni-Thermalbad erlebt, bin da vor allem mit lauter Junggesellen, also Samstagabend ist immer die große Sparty dort, da wird es geöffnet, es gibt Laserlicht, Feuershow, unerträglich laute Techno-Musik und du badest, wie man dort sagt, in der größten Nudelsuppe der Welt, weil vor allem Männer dort hingehen und gleichzeitig konnte das auch richtig schön sein, richtig toll, richtig verbindend, weil ich hatte, Momente, wenn du mal nicht schaust, was du im Wasser schwimmst, alle hatten ihre Cocktails geleert, wo du gedacht hast, Mensch, Männer mit Männern, Frauen mit Frauen, Frauen mit Männern, alles vermischt sich, alle sind fröhlich, alle feiern, ob das jetzt moralisch ist oder nicht. Aber ist es nicht geil, dass das möglich ist, dass wir hier tanzen und wenn wir auf einem Vulkan tanzen, dass wir es noch tun, also dass Europa noch schwingt und noch Rhythmus hat und dass es noch etwas gibt, was uns verbindet. Und das hatte ich immer wieder, wo ich dann abends mal so durch die Gassen einer Stadt lief und den Blick hab schweifen lassen, die Leute hab gesehen und die Gesichter und dachte, es geht nicht alles zu Ende. Zumindest nicht heute, nicht hier, nicht heute Nacht.
2 Monate ist SWR1 Leutegast Dennis Gastmann durch Europa gezogen und hat die unterschiedlichsten Begegnungen gehabt, viele Dinge kennengelernt. Meine Frage ist ja eigentlich, bist du mit deinem Blick auf Europa frustriert oder euphorisch zurückgekommen?
Optimistisch, würde ich sagen.
Okay.
Ich glaube, es ist die Verbundenheit, die ich immer wieder gespürt habe, dass die Bulgarin im Bus, der über die Grenze fuhr von Bulgarien in die Türkei hinein, die Deutsch sprach. Sie hat einfach mein Pass gesehen, den ich abgeben musste, eigentlich ein komischer Moment. Und dann hat sie diese Henne, unseren goldenen Adler gesehen, ja. Dieses dicke Ding, und sagte, Deutschland, woher? Und wir kamen darauf, dass sie in Hamburg-Bergedorf gelebt hatte. Sie hatte dort offenbar geputzt. Ich lebe auch in Hamburg. Und sie fuhr jetzt nach Istanbul, um sich die Zähne machen zu lassen und war selbst ganz euphorisch, dass sie das machen konnte. Und die hat so auf mich aufgepasst. Sie merkte offenbar, ich war in Sorge. Die Tore des Orient, mein Orient-Express, mein persönlicher neigte sich dem Ende zu. Ich hatte meine Festplatte bereinigt, ich hatte alles Erdogan-Kritische gelöscht. Ich hatte kein Journalistenvisum, ich war als Tourist unterwegs. Und das sagte ich ihr nicht, aber sie spürte es. Und sie war immer wieder da. Sie gab mir Wasser, sie gab mir Nüsse. Wir tratschten sie, während wir warteten vor dem misslaunigen Zollbeamten, hat sie mich so beiseite genommen, fragte immer wieder, wie es mir geht. Oder der Erik, den ich vorher schon mal, von dem ich erzählte, der Schwede, den ich auch in einem Bus witzigerweise auf meinem Orient Express traf, der so planvoll war. Wir blieben in Kontakt über die Reise. Und ab dem Moment, wo wir uns trafen, der planerische und der eher chaotische, drehte sich das um. Bei mir lief das alles eher planvoll. Seine Verkehrsmittel brachen zusammen. Er hatte Kakerlaken unter dem Bett. Bei ihm regnete es rein. Und ich meinte, Erik, willst du zu mir kommen in meiner Unterkunft? Die Casa Ferrari in Sofia. Es ist okay. Es war eher ein Lader, aber es ist okay. Und er schrieb, nein, das... Das ist der Balkan, wie ich mir den gewünscht habe. Und am Ende dieser, weil er wollte herausgefordert sein. Ich glaube, das meinte er liebevoll. Er hatte sich dieses Stereotyp gewünscht, um mal aus seiner, schreckliches Wort, Comfort Zone gerissen zu werden. Ein Psychoanalytiker, der es mal liebte, die Kontrolle zu verlieren. Und als sein Gefährt zusammenbrach auf einem Weg und dann ein zweites herangeschafft wurde, schrieb er mir, ich habe gelernt, ich kann nicht alles planen, aber am Ende geht doch alles gut. Ich bin mit diesen Menschen in Verbindung. Wir schreiben uns, da entsteht so ein kleines Netzwerk, die Gondoliera in Venedig oder die beiden aus dem Bärenwald in Slowenien. Bären, weil sich die Bären dort so sehr vermehren, die Bäume im Todeskampf werfen ihre Samen ab und die Tiere kommen und mehren sich und werden bisweilen gefährlich. Das waren total positive und schöne und verbindende europäische Begegnungen, dass ich dann merkte, da löst sich was in mir, in meiner Untergangsstimmung. Und da ist noch nicht alles verloren. Ich hatte tatsächlich auch schon mir Szenarien zurechtgelegt und das tue ich immer noch bisweilen. Was, wenn hier sich die Dinge so weit verändern, dass es für einen Journalisten nicht mehr gut ist, hier zu leben? Wohin wandere ich dann aus? Eine Herausforderung dieser Zeit.
Und wohin würdest du auswandern?
Ich habe noch nicht die Lösung gefunden. Die Schweiz ist zu teuer, glaube ich. In Argentinien würde ich zu viele alte Bekannte treffen. Und ich habe in eine japanische Familie eingeheiratet. Möglicherweise wäre es Osaka, wäre es Tokio, wäre es dort. Aber auch wir wissen ja auch um die japanische Geschichte und wie sehr sich auch dieses Volk hat bisweilen verführen lassen. Also ich glaube am Ende, dass, bin ich vielleicht so naiv, dass alles gut wird.
das ist ja nicht naiv, das hat ja auch was mit einer gewissen Hoffnung zu tun. Und wenn du sagst, du kommst positiv zurück, wird die ja dadurch nochmal so ein bisschen
gestärkt. Ich wehre mich einfach dagegen, immer so alles zu bejammern und alles, oh Gottchen, 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 schrecklich, schrecklich. Und da bald ist Deutschland ein dritte Weltland. Dann sage ich immer, warst du mal in deinem dritte Weltland? Warst du mal in Matare, im Rand von Nairobi? Hast du mal gesehen, wie es ist, ohne Strom, ohne Wasser zu leben? Was ich auch in Europa erlebt habe, im Stolypinovo am Rand von Plovdiv, wo Menschen im Müll leben, in Knochenresten, in Kadavern, die überall sind, wo niemand kommt, wo keine Polizei kommt, wo das Wasser vom Dach tropft. Und selbst da habe ich eine junge Frau getroffen in einem makellosen Blumenkleid, die auf mich zukam und die sprach Deutsch, die hatte in Krefeld gelebt und ich fragte sie, wie ist es denn hier zu leben? Total geschockt und sie sagte, es ist schön. Das ist meine Heimat. Aber sie war sehr wütend. Sie zeigte mir, was im Hinterhof los war. Sie zeigte mir, wie es da ist, zu leben, die Realität. Und sie sagte, kannst du das bitte aufschreiben, den Leuten da draußen erzählen? Du bist Journalist, dass es eben hier noch schöner wird. Also vielleicht ist auch dieser Antrieb, der mich optimistisch macht. Das alles hat seine Kanten. Ne? Also wir sind ein Kontinent, der durchaus streitbar ist. Aber das ist gut. Also Europa ist so schön, weil es schwierig ist. Und das ist ein echter Schatz, habe ich gelernt.
Wenn einer wie SWRs Leutegast Dennis Gastmann beruflich als Reiseschriftsteller in der Welt unterwegs ist, dann fährst du, lass mich raten, sonst im Jahr nicht mehr weg. Deine Familie muss zu Hause sitzen bleiben, weil du sagst, ich bin so erschöpft, ich bleib lieber daheim.
Genau, die müssen zu Hause bleiben und dürfen nicht raus. Nein, die prügeln mich raus, die reizen mich raus und ich wäre ein Unmensch, wenn wir nicht in echten Urlaub fahren würden. Das ist ein Unterschied für mich allerdings, professionell sozusagen zu reisen, also mit einer Mission, mit einem Auftrag, mit einem Buchvertrag. Und privat. Ich kann dann, wenn ich privat bin, könnte ich mich auch einfach an einen fernen Strand legen und lesen. Und da ist meine Familie dann so, dass die dann getrieben ist, dass die was erleben, dass die Abenteuer wollen, dass wir dann manchmal wechseln von Stadt zu Stadt. Also ich habe in eine japanische Familie eingeheiratet und als wir durch Japan reisten, wurde es denen schnell langweilig. Mehr, mehr, mehr davon. Wenn wir schon mal hier sind, jeden Tag andere Stadt, raus, raus, raus.
Und das heißt, im Privaten nimmst du die Reiseplanung auch selbst in die Hand oder lässt du dich führen?
Ich lasse mich da auch gerne führen und fallen, ja. Und manchmal zu sehr.
Okay, ich habe gelesen, das hast du ja auch eben schon deutlich gemacht, so die perfekte Reise, die magst du eigentlich nicht, ne, wo alles ganz klar geplant ist, erster Tag das, zweiter Tag das. Aber wovon reden wir denn dann von dem Unplanbaren, was du gerne magst? Die Reifenpanne in der Pampa?
Vielleicht ist von Brüchen, von Rissen die Rede. Wir haben über Bulgarien gesprochen und es gibt diese wunderbare, beneidenswert schöne, komplett sanierte Stadt Plovdiv, europäische Kulturhauptstadt vor wenigen Jahren, alte, ehrenwerte Römerstadt mit tausend Dingen, die man sich im Kern ansehen kann. Und ich stieg dort auch noch im schönsten Hotel der Welt ab. In einem Hotel, das war nicht das teuerste und vielleicht nicht das beste, für mich war es das schönste und perfekteste, weil es war voller Liebe, Lächeln, um alles bis zum Türknopf, bis ins kleinste Detail hatte man sich gesorgt. Und ich fühlte mich so umsorgt wie nirgendwo anders auf der Welt. Andererseits leben in Plovdiv um die Stadt herum zehntausende Menschen in armen Vierteln, unter anderem in Stolypinovo, im sogenannten gefährlichsten und elendsten Roma-Viertel Europas, vielleicht der Welt. Es ist nicht nur etwas, was mich neugierig machte, weil ich fragte mich, worüber soll ich denn berichten, wenn alles schön, wenn alles ideal, wenn alles perfekt ist, sondern auch, wie ich fand, eine Notwendigkeit, eben neben all diesen Schönheiten auch die Herausforderungen zu zeigen, eben auch das zu zeigen. Und das würde ich in meinem eigenen Land genauso tun und tue ich auch immer wieder von Geschichte zu Geschichte. Eben die Brüche, die Risse, die Dinge aufzuzeigen, die nicht nur bulgarisch zu lösen, sondern europäisch zu lösen sind. Weil ich finde, es kann nicht sein, dass Menschen so leben müssen. Auch da bin ich vielleicht naiv, auch da springt der kleine Junge wieder an. Aber ich will mit meinen Geschichten darüber bekannt machen und das ändern.
Lernst du dich eigentlich auf jedem Trip auch nochmal neu kennen, weil du in verschiedenen Situationen für dich überraschend reagierst oder bist du ein solcher Vollprofi, dass da nichts mehr dich so richtig überrascht?
Alles andere, ich bin nicht Indiana Jones und selbst der hat Angst vor Schlangen. Ich, wieder das Thema Religion, ich kam in die Bibelwelt in Salzburg. Ich hatte doch auf dem Mönchsberg im Kloster übernachtet und einen Flyer dort entdeckt. Besuchen Sie die Bibelwelt, wusste nicht, was das ist, kam in eine... Ja, in eine Kirche, die inzwischen komplett ausgekleidet war mit Pappmaché, mit einer Arche, die man begehen konnte, mit einem großen Ohr, in das man hineinschlüpfte, mit dem Leidenspfad Jesu Christi, den man besuchen konnte. Und es war für Satiriker, für Autoren, Autorinnen eine Vorlage, um sich darüber lustig zu machen. Aber ich war da fast allein. Ich blieb 2 Stunden in diesem Ort. Ich hatte den Spaß meines Lebens in diesen Bibel-Pappmaché-Welten. Ich bin erst falsch abgebogen und kam dann direkt auf den Kreuzweg und jemand schrie, eine Stimme aus einem Lautsprecher, Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann stand ich schon wieder an der Kasse und dann sagte er, na also, so geht's nicht. Also erst wird das Museum besucht, dann wird gestorben, hieß es dann. Also bin ich nochmal rein, um die ganze Geschichte zu erleben. Und habe dann zum Schluss so einen tollen blinkenden Automaten gesehen. Da sollte man 50 Cent oder 1 Euro einwerfen, um Glück zu bekommen. Glücksautomat, da konnte man auswählen Reichtum, Liebe, Erfolg im Beruf. Und ich wählte, glaube ich, Reichtum, weil als Schriftsteller ist das immer eine Herausforderung. Und dann fiel unten die Münze wieder aus und es wurde ein Zettel ausgedruckt, wo dann stand, bist du wahnsinnig? Glaubst du, es geht mir um Geld? Glaubst du, es geht mir um den schnöden Mammon? Das Leben ist mehr als das. Schöne Grüße, Gott. Und ich habe dann auch sehr freudig und euphorisch über diesen Ort geschrieben. Oft ist das so, du hast ein Klischee, ein Stereotyp im Kopf, davon mache ich mich auch nicht frei. Und das Schönste ist, wenn das komplett zerstört wird.
Schlussrunde in SWRs Leute mit dem Reiseschriftsteller Dennis Gastmann und rund um sein Buch Orient Express. Es gibt hier eine Frage, Andrea Krämer-Dröge hat geschrieben, wie viel Kilo du denn auf der Reise zugenommen hast? Du wirkst jetzt nicht fettleibig, wenn ich dir das sagen darf, sondern hast du wieder alles abtrainiert oder...
Ich bin eher so viel gelaufen, zu Fuß gelaufen, dann in den Städten ab dem Bahnhof, dass ich abgenommen habe. Das ist das Schöne. Also du machst irgendwie als Reisender durch Europa 20.000 Schritte am Tag und kannst dann abends auch so viel essen und trinken, wie du willst. Ja.
Und du hast gut gegessen, aber du musst ja wahrscheinlich auch so ein bisschen aufs Budget achten, oder nicht?
Ja, natürlich. Da bist du ja als Schriftsteller sowieso verflucht. Du vereinbarst einen Vorschuss, kriegst die erste Hälfte, musst hoffen nach der zweiten Hälfte, dass das Buch das wieder reinspielt. Ich habe vielleicht aufs Budget geachtet, ja sicher, aber ich habe mir auch 2 Nächte im Pera Palace Hotel erlaubt in Istanbul, als ich angekommen war, dort, wo Agatha Christie den Roman Mord im Orient Express geschrieben hatte. Eins der schönsten, beeindruckendsten mit Blick aufs Goldene Horn. Inzwischen tropfte der Hahn und die Bohlen knirschten, aber der Spirit war noch da.
Es gibt mit Georgios Schulz aus Schorndorf jemand, der vielleicht nicht ganz so zufrieden ist mit dem, was du erzählt hast. Gerade Bulgarien sagte, Bulgarien, so ist es nicht. Und da muss man ja einfach auch deutlich machen, du bist ja auch kein jahrelanger Bulgarien-Korrespondent.
Absolut. Ich würde das unterstützen. So ist es bestimmt nicht. So war meine Reise durch Bulgarien und die hatte Höhen und Tiefen wie in jedem Land. Ich verbringe wenige Tage auf dieser Reise. Und wenn du mit dem Zug durchreist, kannst du natürlich nicht ein Land abbilden. Und ich bin nicht Peter Scholl-Latour. Ich bin kein Wissender, sondern eher ein Fragender, ein Erlebender und kann aber sagen, gerade Bulgarien, das habe ich im Buch doch breit beschrieben, hat einen großartigen Charme. Der Besitzer der Casa Ferrari beispielsweise, der früher in der Autobranche war und jetzt dieses kleine Airbnb eröffnet hat, der hatte als Ritual morgens ein typisches bulgarisches Frühstück zu servieren, eine Milinka mit sehr viel Käse und sehr viel Schmalz und dazu noch jede Menge Saft und noch einen Becher Joghurt und mir dann während des Essens einen 2-stündigen Vortrag über die bulgarische Geschichte mit allen Königen der bulgarischen Geschichte zu halten. Ich meine, den wollte ich umarmen und habe ich auch. Das war eine so schöne und liebenswerte, tolle Story, die mich total beeindruckt hat.
Das kann ich mir vorstellen. Gemeldet hat sich auch Michael Baumann aus Oberkirch, war 30 Jahre im Berufsleben auf Reisen unterwegs, schreibt er auch, komplett in der Welt. Und wenn er gefragt wurde, wo es am schönsten ist, war seine Antwort immer: zu Hause in Baden-Württemberg. Jetzt ist es bei dir nicht Baden-Württemberg, aber zu Hause schönster Platz?
Ja, nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Genau. Ich fürchte, das ist eine Lüge. Zu Hause ist am schönsten. Es ist eine Schutzbehauptung, dass doch die kuriosesten Dinge nebenan im Schrebergarten passieren. Sie passieren dort, aber auf der Welt passieren sie auch und möglicherweise sind sie dann noch etwas abenteuerlicher als daheim.
Trotzdem hast du auch schon deutlich gemacht, wie gut wir es hier natürlich in Deutschland haben, dass wir das manchmal so ein bisschen aus den Augen verlieren.
Ich würde da noch kurz insistieren, weil das ist immer das Plädoyer der Leute, die dich dann zu Hause halten wollen. Gerade für jemanden, für mich war das immer so, jemanden, der einfach raus muss, der reisen muss und das braucht. Als ich als junger Reporter anfing, hieß es, das Korn wird auf dem Land geerntet, Herr Gastmann. Nicht in die Ferne schweifen, sondern hier auf dem Land. Und geh nach Dithmarschen, ernte den Kohl. Ja, aber es gibt noch mehr als das. Und da bin ich total bei diesem Zitat, was angeblich Humboldt gesagt oder ihm untergeschoben wurde. Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. Dieses Reisen bildet nicht nur, es verändert dich, es macht aus dir einen Menschen, der eben einen gewissen Überblick und vielleicht eine größere Empathie entwickeln kann für andere Kulturen, die dann zu uns kommen, über die sich manchmal gewundert wird, wo du dann aber mit den Menschen Zeit verbracht hast, bei ihnen gelebt hast, eingetaucht bist, mit ihnen gegessen, gelacht und geweint hast. Das schafft ein höheres, wie ich finde, höheres Verständnis.
Lob gibt's hier noch, unter anderem von Heinz. Danke für die heutige Leute-Sendung. Ich könnte den ganzen Tag Dennis Gastmann zuhören. Elke hat sich auch gemeldet. Es tut so gut, positiven Menschen mit Weitblick und Reiseerfahrung aus anderen Ländern in unserer vielleicht eher negativen deutschen Gesellschaft zu hören. Und Petra Engler schreibt, danke für die interessante, spannende Leute-Sendung. Und da sage ich jetzt auch, danke Dennis Gastmann.
Dankeschön, sehr gerne. Ja, wir dürfen unseren Humor nicht verlieren. Also alles ist so furchtbar ernst geworden.
Das stimmt, das ist wahr, aber den hast du gut mit eingebracht. Ich lasse mir meinen Humor jetzt auch nicht nehmen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.